Bevor wir in die Folge vom letzten Stündli einsteigen, ein kurzer Werbehinweis für dich. Ich habe da einen super Tipp für dich. Es gibt einen neuen Lehrgang für zertifizierte Trauerrednerinnen, die es wirklich in sich hat. Der Lehrgang von der Talentschmiede für Zeremonien hat 10 verschiedene kompakte und gehaltvolle Module. Du kannst den ganzen Lehrgang am Stück machen oder, und das ist das Besondere daran, einzelne Module buchen. In diesem Modul kannst du alles lernen, was du brauchst, um Angehörige einfühlsam zu begleiten und professionelle, passende Abschiedszeremonien in der Schweiz zu machen. Toll ist auch, dass dir dieser Lehrgang Gelegenheit gibt, dich mit Profis aus der ganzen Schweiz zu vernetzen und du lernst von Leuten, die selber voll in der Praxis stehen und ihre ganz spezifische Expertise teilen. Ich kann dir das also nur von Herzen empfehlen, das einmal anzuschauen. Und das kann ich ja an dieser Stelle gerne auch noch verraten. In einem von diesen 10 Modulen wirst du auch auf mich treffen. Alle Infos dazu findest du unter www.talentschmiede-zeremonien.ch. www.talentschmiede-zeremonien.ch.
Trauer ist ja keine Krankheit. Also, du kannst nicht Fortschritt und Rückschritt machen, sondern du lebst einfach mit dieser Erfahrung und findest in deren einen Weg.
Das ist Monika Lanoce im zweiten Teil von dem Podcastgespräch im letzten Stündli über das Sterben von Kind, über Verlust, Trauer und Abschied und über die Trauerbegleitung. Monika Lanoce ist Gründerin und Inhaberin der Schule für Trauerbegleitung. Sie hat im ersten Teil von dem Podcast erzählt, wie sie ihre beiden Töchter Jasmin und Valentina viele Jahre pflegt und begleitet und am Schluss verabschiedet hat. In dem zweiten Teil redet Monika Lanoce mit mir, der Elena Ibello, über ihre Arbeit, die einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass wir alle lernen, mit Gefühlen umzugehen und auf Trauernde zuzugehen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann mach das doch noch. Das würde ich dir empfehlen. Dann weißt du nämlich genau, von welchen eigenen Erfahrungen Mo auch in diesem Teil hier vom Gespräch redet. Zur vollen Transparenz noch das. Die Basisausbildung auf Praktikerinnenstufe von Monika Lanoce habe ich selber gemacht und ich bin gerade noch dran, meine Abschlussarbeit zu schreiben. Ich bin also, was das angeht, nicht ganz neutral, weil mir das Modell von ihr natürlich sehr zusagt. Sonst würde ich ja die Weiterbildung nicht machen. Das ist aber trotzdem keine Werbepartnerschaft. Ich unterstütze immer wieder einmal gerne Menschen, die einfach gute professionelle Arbeit in diesem Bereich machen, solange es ihnen in erster Linie um die Sache geht. Wie eben Monika Lanoce, aber auch vielen anderen Menschen. Das ist also nichts Exklusives, das kennst du ja auch schon von anderen Gästen in diesem Podcast. Einfach, damit das offengelegt ist an dieser Stelle. Jetzt aber geht es hier weiter mit Monika Lanoce. Liebe Mo, du bist Gründerin ja, von der Schule für Trauerbegleitung. Und nachdem du deine zweite Tochter verloren hast, was wir jetzt alles schon im ersten Teil von unserem Gespräch gehört haben, hast du dein ganzes Leben müssen neu sortieren. Und das ist so die Phase in deinem Leben gewesen, wo du drauf gekommen bist. Wir müssen lernen, mit Trauer umgehen. Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass auch Kinder sterben. Das ist eine Realität. Und ganz offensichtlich, gemäss deinen Erfahrungen, sind die allermeisten von uns überfordert mit so etwas. Was hast du in dieser ersten Zeit vielleicht noch kurz zu dem, was hast du in der ersten Zeit nach der Valentina ihrem Tod dann erlebt? Oder noch etwas spezifischer gefragt, was hättest du gebraucht von deinem Umfeld und was ist gekommen? Auch vom weiteren Umfeld.
Ja. Ich glaube, mein Umfeld hat schon gemacht, was es konnte. Ich glaube, es war mehr eine innere Entscheidung von mir, dass das irgendwie nicht stimmt für mich. Die haben nichts falsch gemacht. Also meine Familie sowieso nicht. Unsere Freunde rundherum, die waren zwar natürlich sehr betroffen, aber es wäre jetzt niemand mehr ausgewichen oder so. Weißt, das hörst du ja mal auch. Wir haben ja in diesem kleinen Dörfli gelebt. Und uns haben ja alle gekannt. Ich meine, wir sind sowieso wie die bunte Hünse, hat man glaubt. Wir sind weit herum bekannt gewesen. Was ich festgestellt habe, das ist noch speziell, ich habe angefangen, an einen anderen Ort zu gehen, posten. Das habe ich wie mal realisiert. Ich bin nicht dort angegangen, wo ich immer angegangen bin, sondern ich bin wie ein Dorf weitergefahren, posten. Und dann nachher, aber erst später auch in der Aufarbeitung von all dem, habe ich mich gefragt, wie? Und ich habe gemerkt, ich bin eben auch überfordert mit dieser Überforderung der anderen, obwohl sie mir wohlwollend, interessiert entgegenkommen. Aber weißt du, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, die anderen zu trösten. Ich habe angefangen, quasi zu sagen, dass es gut ist und so, aber ich habe nicht gewusst, die haben ja den Prozess nicht gemacht. Die haben ja nicht den Prozess gemacht wie wir. Mhm. Wir sind ja eben gerade die letzten 3 Jahre, die ich erzählt habe, so intensiv in dem Abschiedsprozess drin gewesen und in dem Sterbetod-Thema. Da kannst du ja nicht davon ausgehen, dass andere irgendwie mitkommen. Und dann habe ich wie gemerkt, dass mich das wahnsinnig Energie kostet. Mhm. In meinem Umfeld mich zu gehen, so wie ich bin. Weil ich habe nicht nur gelitten. Ich bin jemand, der extrem gerne lacht oder wo einfach lebt. Also ich habe nicht, also ich rede jetzt von dieser Zeit noch vor dieser Trennung, also wirklich gerade nach dem Tod.
Ja, und habe ich einfach wollen leben. Plötzlich neue Freiheit.
Ja, genau, bekommen, oder?
Du hast ja...
Ich wollte leben. Mhm. Aber ich habe wie das Stigma gehabt. Wenn mich jemand, also du gehst irgendwo her und dann fragt sich, wie heiß ist, was machst du, was bist, hast du Kind? Das ist ja schon losgegangen, oder? Habe ich Kind? Okay, was sage ich jetzt? Und es geht nicht nur mir so. Es geht allen Eltern von verstorbenen Kindern so. Also, was sage ich jetzt? Ja, ich habe 3 Kinder. Sage ich jetzt, dass 2 von denen gestorben sind oder nicht? Wenn ich es nicht sage, ist es nicht ehrlich. Wenn ich es sage, überfordere ich die. Dann ist es gelaufen. Mm.
Und wenn du sagst, ich habe einfach einen Sohn, dann stimmt es auch dann nicht.
Dann stimmt es auch nicht. Mm. Genau, du sagst es richtig. Mm. Also, dort hat es wie angefangen, oder? Ich habe angefangen ausweichen. Mir war das zu viel gewesen. Und dort eben habe ich entschieden, wieso kann ich das nicht? Das ist auch um mich gegangen, nicht nur um die anderen. Wieso sagt mir niemand, wie das geht? Mhm. Oder wieso habe ich das nicht gelernt? Und ich komme ja zur Hälfte aus einem süditalienischen Teil. Dort ist ja Tod und Sterben so sehr ritualisiert. Also in der Gemeinschaft. Ich meine jetzt nicht religiös, sondern in der Gemeinschaft ist das sehr strukturiert, ritualisiert. Und da haben wir schon auch sehr schöne Sachen gemacht. Aber das nachher ist wirklich wie ein Vakuum. Und ich kann dir nicht sagen, was ich gebraucht hätte. Mal, heute jetzt nach 35 oder nach 25 Jahren biete ich ja eigentlich das an, was ich gebraucht hätte. Und ich meine jetzt nicht einmal so sehr die Fortbildungen. Die sind ja für Fachleute, weil die sind an der Front. Mhm. Und die haben auch nicht wirklich mit dem können umgehen. Mhm. 2 Kinder ist einfach der Hammer. Mhm. Ist einfach zu viel.
Ja.
Wenn man den Prozess nicht hat können machen.
Ja.
Für uns ist es zu viel gewesen, aber wir haben einen Prozess können machen. Mhm. Und wir sind immer gut begleitet gewesen. Aber das, was ich damals gebraucht hätte, das ist mehr so das Tabu irgendwie weg. Mhm. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, immer noch nicht, merkst du es gerade.
Dass du dich einfach hättest können so verhalten und geben, wie es dir jetzt gerade danach ist, ohne müssen damit zu rechnen, dass es sich für dich oder andere nicht richtig anfühlt.
Ja, ein Teil ist das und das andere ist, das ist das, was ich eben in der Schule weitergebe. Dass ich zum Beispiel, wenn ich von jemandem höre, mein Kind ist gestorben, dass ich nicht verstumme, sondern sage, oh, was ist passiert, erzähl.
Mhm.
Aber das ist das, was in der Gesellschaft allgemein, im Alltag, du weißt ja, ich mache etwas für den Alltag, dort, wo wir uns begegnen. Mhm. Dass ich wie kann entscheiden, was frage ich jetzt, dass es normal ist und es ist eben nicht normal.
Mhm.
Und es darf auch nicht normal sein, oder? Wenn ein Kind stirbt, das ist so eingebrannt in unserem gesellschaftlichen und auch individuellen Bewusstsein. Kinder dürfen nicht von ihren Eltern sterben. Ich meine, das ist derart hart oder gewaltvoll, sage ich jetzt mal, wie wenn es doch passiert. Du bist wie außerhalb vom Ganzen. Und es passiert nun mal. Es gibt keine Altersgrenze.
Ja, genau.
Es ist einfach so, oder? Aber die Erwartung, oder es ist eben mehr als eine Erwartung, es ist eine Forderung geworden, als Leben, dass Kinder nicht von ihren Eltern sterben dürfen. Und es sind nur noch ganz wenige Kinder, die von ihren Eltern sterben. Also ich meine jetzt kleine Kinder. Dass ja, die Eltern so alleine sind.
Wir meinen, sind es ja nicht. Das werden wir dann in der nächsten Folge noch hören.
Genau. Aber es sind doch, gemessen an Freunden, wo du von 7 Kindern sind, vielleicht 4 oder 5 gestorben.
Ja.
Du bist also nie alleine gewesen mit dieser Erfahrung. Das heisst ja nicht, dass es weniger weh da hat. Aber das ist nicht so.
Es hat einfach zum Leben gehört.
Ja, genau. Mhm. Und das ist wie nicht mehr da.
Ja.
Und die Einsamkeit, die will ich wie irgendwie, ich will es wieder, dass das Leben einfach mit dem Tod verbunden ist. So. Mhm. Also das kennen wir ja.
Mhm.
Also das wäre die Antwort.
Dass wir wieder können, in unseren Köpfen drin haben, auch Kinder können sterben.
Ja.
Und dass das, so schmerzhaft das ist, einfach zu der Realität gehört, oder? Ja. Weil ich glaube schon auch, wenn wir immer mit dem, mit der Vorstellung aufwachsen und eben dem starren Dings von, eben Kinder dürfen nicht vor ihren Eltern sterben. Das ist, wie du sagst, sehr absolut, wenn nicht sogar gewaltvoll. Es macht aber auch mit uns, dass wir dass es so fest verinnerlichen, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Kinder auch sterben. Und ich glaube, fehlende Vorstellung, lack of imagination, ist doch oft auch etwas, was uns so im Weg steht, dass wir logischerweise für ein Szenario, das wir uns nicht vorstellen können, entwickeln wir gar keine nachfolgende Vorstellung, wie man damit umgehen könnte. Ja. Oder? Es ist ja auch ein bisschen das. So, wenn wir jetzt rein auf der kognitiven Ebene das analysieren.
Ja, genau, das ist es. Und dort, also das ist ja nicht mein Hauptthema, woraus dem herauskommt, halt mein Engagement für einen anderen Umgang oder Begegnung mit der Realität, die da ist, auch in der Schweiz, auch in Europa, ohne dass jetzt der Krieg oder was weiß ich herrscht.
Mhm.
Und dort, dort, glaube ich, ist immer, immer wieder zu tun, so wie du oder wie Onda Production und wie andere anfangen, das Thema reinzunehmen und dem auch mehr Raum geben.
Mhm.
Dass die Sprachlosigkeit, das Vakuum sich ein bisschen auflöst.
Und du hast ja ein Tool entwickelt, dass wir eben können, die Sachen ansprechen, dass wir können über unsere Gefühle reden, über die angenehmen wie über die unangenehmen. Das ist auch das, die Methode tust du ja auch unterrichten in deiner heutigen Schule. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Gump, aber fangen wir doch damit an, was du heute machst.
Mhm.
Was ist deine heutige Tätigkeit?
In dieser Schule für Trauerbegleitung und aus was heraus sie entstanden ist, das haben wir ja besprochen.
Genau.
Das ist wirklich ein Angebot, wo ich Fachleute aus verschiedensten Berufen anbieten im Sinn von im Alltag, dann, wenn sie in ihrem Beruf Menschen begegnen, die in irgendeiner Form mit einem Verlustprozess, mit einem Trauerprozess konfrontiert sind, dass eben genau dort in diesen Momenten von Begegnung Worte entstehen, Worte, die vielleicht ganz wenige sind, die den anderen unterstützen können. Das ist das eine, das ist ein wichtiges Anliegen von mir. Und das andere ist doch auch eine Begleitung, eine professionelle Begleitung von Leuten, die sagen, ich brauche mehr als nur Support im Alltag. Ich will wirklich mich damit auseinandersetzen können, mit einer persönlichen Trauerbegleitung oder mit einem Weg, wo mich einfach jemand mit an die Hand nimmt, der das gelernt hat und weiss, weil manchmal ist es eben einfacher mit jemandem, der aussenstehend ist, als jemand, der in der Familie ist, der selber unter einem Verlust leidet, auch wenn es vielleicht ein anderer ist.
Mhm.
Weil in der Familie sind wir immer befangen.
Mhm.
Also das ist mein Hauptangebot und das mache ich eben seit bald 20 Jahren jetzt. Dafür das habe ich gelernt, das habe ich wählen können und habe natürlich ganz viel für mich selber auch gelernt. Und dann habe ich eben das erste Buch geschrieben, mit dem hat es eigentlich angefangen, wo das Buch dann veröffentlicht worden ist von einem Verlag, von Stefa. Dann ist das Buch rum und dann haben ganz viele Eltern angefangen, mich anschreiben, mich anrufen, fragen. Und ich habe auch nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich habe nicht das Angebot gehabt. Und das ist eine wichtige Erfahrung, zu sagen, es muss etwas geben.
Ja.
Es muss etwas geben. Und so ist das eigentlich entstanden, bis eben das heute Schule für Trauerbegleitung heisst.
Mhm. Und bevor du jetzt angefangen hast, wirklich mit Fachleuten zu arbeiten, hast du auch eine Weile lang mit betroffenen Familien gearbeitet?
Ja.
Als Trauerbegleiterin?
Ja. Genau. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht als Trauerbegleiterin und habe dann während dieser Zeit eben ganz viel von diesen unterstützten Kommunikationselementen angefangen einbauen, weil ich die Erfahrung hatte, dass man manchmal über ein Bild oder über eine Form viel schneller reinkommt, als wenn man nur darüber redet.
Mhm.
Also mir ist das Gestalten so wichtig gewesen. Aber ich meine jetzt nicht Ritual gestalten, sondern ein Gespräch gestalten.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Ja.
So.
Und auf dieser Erkenntnis beruht auch das Modell, das du entwickelt hast. Das Gefühle-Leben-Lernen-Modell, dass du 5 Gefühlsqualitäten beschreiben.
Ja.
Und zwar mit Formen.
Ja.
Unter anderem, aber vor allem mit Formen, oder?
Mit Formen und mit Fragen.
Und mit Fragen.
Also es ist ein sehr strukturiertes Vorgehen, weil Struktur, gerade in einer Phase, wo vieles eben orientierungslos ist, nicht mehr so ist, wie es müsste sein oder hätte müssen sein und das Neue ist noch nicht da, hilft Struktur einfach.
Mhm.
Vor allem, wenn es um Gefühl geht. Und wir alle wissen wenig eigentlich über Qualität, wo das Gefühl, darum reden wir auch von Qualität. Von der Qualität, wo das Gefühl hat, das lernen wir nicht in der Schule, nicht nirgends. Es gibt viele gute Bücher über Gefühl. Es gibt auch zum Glück viele schöne verschiedene Möglichkeiten mit Karten und mit Büchern, mit den Kindern über Gefühl schon reden. Und ich habe versucht, etwas noch Einfaches zu machen, wo für alle geht, unabhängig, jetzt ob Kinder, Erwachsen, beeinträchtigt, und diesen Gefühl eine Form geben, eine Struktur, also ein Modell und die Fragen dazu. Und das ist das, was die Leute, wenn sie kommen, ein Modul von dem Lehrgang zu machen, mitnehmen und mit dem dann im Alltag viel schneller, viel sicherer und viel auch entspannter eben so Momente und so Situationen zu begegnen. Und das ist ja immer mein Hauptanliegen gewesen.
Genau. Und was wäre denn jetzt so in so einer Alltagssituation so eine klassische angebrachte Reaktion, sagen wir jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext, das ist auch immer so ein Thema, Trauer am Arbeitsplatz, oder immer schwierig, oder sehr oft.
Ja.
Du hast jetzt eine Teamkollegin, von mir aus bist du nicht einmal Vorgesetzte, sondern eine Teamkollegin von jemandem, der jetzt gerade plötzlich den Mann verloren hat. Wie gehe ich auf das jemanden zu?
Ja. Also die erste Frage ist ja, wie erfahre ich es? Also ist es ein Gerücht? Ist es eine klare Botschaft? Sie kommt nicht arbeiten. Ihr Mann ist gestorben. Komme ich selber von ihr einen Bescheid? Also das ist ja schon mal, wie fängt es an? Mhm. Aber wenn ich sie dann, also dann wird sie wahrscheinlich eine Zeit in daheim bleiben, vielleicht auch nicht. Das ist auch sehr unterschiedlich. Arbeit kann auch eine Ressource sein, um mal wieder ein bisschen Normalität zu haben, um sich auch anders zu erleben als jetzt in dem Fall, als nur als Witwe. Du weißt gar nicht, wie das Leben als Witwe soll sein oder werden. Hat sie Kinder? Also es sind ganz viele Faktoren. Aber die Begegnung, das ist es gerade um die Begegnung. Ich jetzt als ihre Teamkollegin in dem Moment, entweder sie kommt und sie ist sehr unsicher und ich auch und wir begegnen uns auf dem Gang oder wo, dann finde ich, ist es ganz wichtig zu schauen, ist es angemessen, wo wir gerade sind. Und dann, der Moment ist sicher ein, nicht schwierig, aber einer, wo ich muss wie bewusst zuerst mal bei mir selber schauen, wie geht es mir. Also weißt, bin ich innerlich so zittrig oder angespannt, weil ich Angst habe, wenn ich jetzt sie ansprich, fängt sie dann an zu brüllen oder sagt sie, sie will nicht darüber reden. Also ich könnte, meine Idee ist, ich könnte so viel falsch machen und verspanne mich diesen Weg. Das ist schon mal die Schwierigkeit, auf jemanden zuzugehen, wenn man selber so verspannt ist. Was sich aber auch vielleicht gar nicht vermeiden lässt. Aber ich muss zuerst schauen, wie geht es mir. Und dann aus dem heraus auf sie zugehen oder sagen, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich wirklich. Und ich habe mich diese Tage so oft gefragt, wie es dir echt geht. Und dass du wieder da bist. Grosser Respekt. Und ich kann nicht wissen, wie es dir geht, aber ich will dir einfach sagen, dass ich dich zu sehen für mich ganz wichtig ist. Irgend so in dieser Art. Also ich muss von mir aus gehen. Oder eine Hilfe wäre natürlich, im Voraus schon ihr eine Karte schicken. Weil dann ist wie schon ein erstes Zeichen passiert. Also ich schreibe in der Karte, ich habe erfahren, dein Mann ist plötzlich gestorben. Und dort ist halt, wenn ich von dem Mann etwas weiss, weil sie erzählt hat, dann würde ich das eben reinnehmen. Mhm. Oder ich weiss, wie wichtig dein Mann für dich war, oder dass ihr gerade in die Ferien haben wollen. Oder irgendetwas, was ich halt aus dem persönlichen Leben von dieser Person weiss, dann wird es nicht nur so eine Floskel, und das wollen wir ja alle nicht, wir wollen ja keine Floskel schreiben, und dann sagen, ich bin in Gedanken bei dir. Mhm. Und jetzt kommt eben die grosse Geschichte. Soll man sagen, melde dich oder was? Und dort würde ich vielleicht einfach am Anfang mal noch sagen, ich bin einfach in Gedanken bei dir. Und noch nicht jetzt anfangen, schon Hilfsangebot und weiss nicht was. Es kommt ein bisschen auf Beziehung an, die ich mit ihr habe.
Ja.
Aber ich darf durchaus auch schreiben, ich lüte dir nächste Woche mal an und mache es dann.
Dann muss man es einfach auch machen.
Ja, genau. Ja. Aber zum Sagen, melde dich, forget it.
Also auch später. Oder du hast jetzt gesagt, ja, jetzt am Anfang mal einfach sagen, ich bin in Gedanken bei dir, ist ja gut.
Ja.
Aber auch nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, ja, in 2-3 Wochen, wenn man wieder darüber redet, sage ich, dann melde dich, wenn du etwas brauchst.
Ja, sondern genau.
Dann sage ich entweder gar nichts.
Genau.
oder ich melde mich bei dir.
Ja, und so dann. So. Also einfach, es geht wiederum, das meine ich ja, oder? Es geht wiederum, normaler zu reagieren. Das ist immer noch ein normaler Mensch. Die trauert jetzt zwar und hat viel Schmerzen, aber das heisst ja nicht, dass die Person jetzt nicht mehr zurechnungsfähig ist. Und dass ich sie muss wie in ein rohes Ei in Watte gepackt behandeln. Das schafft ja Distanz. Dass ich dich nicht mehr normal ansprechen kann, weil ich selber so verspannt bin und so Angst habe davor, dass ich anfange komisch zu tun.
Ja, genau.
Aber ich bin komisch. Du bist gar nicht komisch. Du traust einfach. Wegen dem bist du aber nicht komisch.
Nein, sondern eigentlich völlig,
völlig normal. Ja, genau. Ding für oder? Meine Situation, es ist etwas ja. Unfassbares passiert, dass du vielleicht unfassbar handelst oder reagierst, ist ja normal bei einem unfassbaren Ereignis. Aber ich werde komisch. Und um das geht es in meiner Ausbildung auch, dass ich wie ein anderes Bewusstsein habe und dem Menschen auf Augenhöhe begegne, ganz egal, was passiert ist. Ich weiss, die Person macht gerade eine schwierige Phase durch, aber ich mute ihr zu, dass sie das kann. Und ich muss sie auch nicht retten oder so. Manchmal ist es auch unser eigenes Unvermögen, wo man dann auf der anderen stülpt, oder? Mhm. Ja, ich lüte nicht an, ich störe sie nur. Ja, hallo? Wenn sie nicht gestört wird, nimmt sie das Telefon nicht ab.
Mhm. Also ja, so, die Verantwortung kannst du ja bei ihr lassen.
Ja, aber dort meine ich, das ist so das Diffuse, das, was so schwierig ist. Und auch bei Fachleuten. Und es gibt durchaus Fachleute, ich rede jetzt nicht nur von der Pflege, die viel Erfahrung haben und wo die Leute direkt ansprechen und die Fähigkeit oder die Kompetenz diesen Menschen nicht absprechen, nur weil etwas gerade passiert, sondern sie auf dieser Höhe nehmen. Und das sind nie die, die verletzen.
Ja.
Dort ist auch ein Teil Trost drin, oder? Ich werde ernst genommen in dem, was ist. Sogar in meinem Schmerz. Und ich werde jetzt nicht abgestuft, downgraded, weil ich trauer oder weil ich gerade eine schwere Diagnose habe oder irgend so etwas. Also ich glaube, die Ungleichgewicht zwischen der Begegnung, dort liegt ganz viel an Missverständnis drin.
Geht es auch darum, eine Art Berührungsängste abzulegen mit schwierigen Gefühlen? Also genau. Nicht nur mit eigenen schwierigen Gefühlen, sondern eben mit schwierigen Gefühlen von anderen Menschen.
Ja. Und weil ich aber nichts weiss über Gefühle und weil ich auch nicht weiss, für was die da sind eigentlich, außer dass sie wehtun oder unangenehm sind und vielleicht sogar als negativ bezeichnet und dass man ganz schnell muss aus denen raus, das macht es dann oder noch doppelt schwer, beziehungsweise das macht dann, dass gar nichts passiert. Und niemand wird mit dem konfrontiert sein. Und darum gibt es ja die eben Gefühle leben lernen, die 5 Qualitäten, wo man wirklich lernt, für was sind die eigentlich gut. Und die sind nicht positiv oder negativ. Das sind Qualitäten, die wir zum Leben brauchen. Und je mehr ich über die weiss, also die Verstehbarkeit und dann aber auch die Handhabbarkeit, wie man das kann handeln oder regulieren oder wie man mit dem kann im Alltag umgehen, bringt dann eben auch die Sinnhaftigkeit mit sich. Aber vorher ist das alles nur bedrohlich. Und es ist natürlich schwierig, für mich auch. Für mich ist es auch nicht einfacher, auf jemanden zuzugehen. Aber ich gehe halt einfach auf sie zu und sage, ich habe gehört, ich fange immer bei der Realität an. Ich habe gehört, das ist passiert. Und so geht es mir. Also ich sage immer die Realität, was ist mein Gefühl? Und dann komme ich zu dem, was machen wir jetzt? Und das ist eigentlich eine gute Struktur. Und das ist das Modell. Dass wir wie uns orientieren können, was machen wir jetzt genau?
Und darum heisst es letztlich auch eben Gefühle leben lernen und nicht einfach explizit jetzt Trauerbegleitung, sondern es geht einmal darum, anzuschauen bei den Gefühlen und die leben zu lernen.
Genau, und Trauer ist eins von denen, aber da kannst du nicht einfach immer nur auf die Trauergefühle losgehen. Das hält ja niemand aus.
Und dann kommt ja noch dazu, was heisst denn Trauer? Oder? Du hast ja auch geschildert in der ersten Zeit, nachdem die Valentina gestorben ist, bist du nicht in Dauerverzweiflung gewesen.
Nein.
Sondern auch wenn man in Trauer ist, hat man ja manchmal so schöne, gute Momente.
Genau.
Und auch das gehört ja zu der Trauer. Und manchmal ist man verrückt und auch das gehört zu der Trauer.
Ja, genau. Und es geht wie auch darum zu lernen, heutzutage, wir reden nicht mehr von Phasen, das ist mal der Ursprung von der Trauerarbeit. Wir reden heute von dynamischen Modellen, von Ebenen, von Dimensionen, wo wir immer mit allen verbunden sind. Und mal, heute geht's mir so und eine halbe Stunde später geht's mir so, und so. Aber wegen dem mache ich nicht irgendwelche Rückschritte. Du hast ja keine Krankheit. Also, du kannst nicht Fortschritt und Rückschritt machen, sondern du lebst einfach mit dieser Erfahrung und findest in deren einen Weg. Und was mir auch wichtig ist, oder, dass ich sage, wie, es geht nicht, dass wir jetzt krank werden, weil wir jemanden verloren haben. Das ist nicht die Idee. Weil wir werden immer in unserem Leben irgendetwas, was für uns wichtig ist, existenziell in dem Sinn verlieren. Man könnte ja sagen, es verändert sich einfach. Aber das Leben ist immer dynamisch. Und ich kann jetzt nicht, ich kann eine Zeit lang sagen, ich brauche ganz viel Ruhe, ich bin empfindlich, ich muss mich zurückziehen, all das, ich mache einen Prozess. Aber weißt, krank werden, und ganz viele Leute werden wirklich krank, weil sie mit dem Verlust, mit dieser Trauer und wie im Umfeld ist, auch, es geht ja nicht nur um die Person allein, wirklich krank, arbeitsunfähig, grosse körperliche Beschwerden, psychische Belastungen, Schlaf. Für ein Zeitchen kann man das nachvollziehen, aber wenn es sich dann auf die ganze Lebensqualität von dieser Person und von ihrem Umfeld auswirkt, dann fehlt das einfach aus meiner Sicht an Wissen und an Befähigung und an einem Umfeld, wo das kann begleiten.
Also das heisst, oder ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Reflex gehabt, um zu sagen, ja, aber es kann einem ja auch einfach passieren. Wir können ja jetzt wie nicht einfach sagen, es geht doch nicht. Ist dann schwierig, wenn es dir dann gleich passiert, oder? Dass du krank wirst nach einem Trauerfall, vielleicht auch ernsthaft krank wirst. Aber du sagst jetzt, dass wenn wir alle, wo in dieser Gesellschaft leben und unsere Rolle einnehmen, besser könnten mit Gefühlen umgehen, würde es höchstwahrscheinlich gar nicht in dem Ausmaß passieren.
Ja, weniger. Ja. Und es gibt, also man weiss, zum Beispiel Ehepaar, wo 50, 60 Jahre zusammengelebt hat, wenn einer von diesen beiden geht, geht der andere oft innerhalb von einem Jahr auch. Und zwar einfach, weil er das entschieden hat oder gesagt hat, ich will so nicht mehr. Das ist ja legitim. Also jeder darf ja so, wie er möchte. Aber dass, gerade wenn ein Kind stirbt in einer Familie und die Eltern, und das hat eben mit der Gesellschaft zu tun, aus dieser wirklich schlimmen Trauer, ich weiss aber, was ich rede, nicht rauskommt oder das Leben keinen Sinn mehr findet, dann geht so viel kaputt. Erstens, wenn noch andere Kinder sind, da sind sowieso.
Ja, die brauchen einem eigentlich noch.
Genau. Und für die Eltern auch, weil die haben ja noch das ganze Leben vor sich, sind jetzt keine kleinen Kinder. Und ich sage jetzt etwas, wo vielleicht nicht überall gut ankommt, aber ich sage es jetzt trotzdem, erlaub mir das jetzt. Es ist nicht fair. Es ist nicht fair, einem verstorbenen Kind gegenüber das eigene Leben nicht mehr leben können wegen dem. Das Kind muss, sage ich, in Ruhe dürfen tot sein. Im Wissen, irgendwie schaffen die das. Und ich hoffe, die Familie kommt alle Hilfe über, die sie braucht. Für den Verlust und für den Schmerz. Das liegt nicht an einer Person allein. Es gibt niemandem einen Vorwurf zu machen. Es ist wirklich, ab Trauer und Tod und gerade von Kindern in einer Familie, ist eine gesellschaftliche Angelegenheit. Und da gibt es ganz viele tolle Ansätze, aber es gibt eben auch keine. Also das ist auch ein Teil von meinem Engagement. Es ist nicht fair. Es darf nicht sein, das meine ich. Nicht, weil die Person etwas falsch macht. Es darf nicht sein, dass jemand so allein ist und keinen Sinn mehr im Leben findet, weil das Kind gestorben ist.
Und wenn du sagst, du hoffst, betroffene Familien kommen all das über, was sie brauchen, was wäre denn das?
Also eben, erst einmal das Umfeld, das mit ihnen normal umgeht und nicht komisch. Die machen ja auch einen Prozess mit. Nachbarschaftshilfe und auch professionelle Hilfe. Sei das, zum Beispiel, wenn sie in einer Glaubensgemeinschaft sind, ist ja das oft auch ein Ort, wo man aufgefangen wird. Aber das sind nicht alle, und müssen ja nicht. Oder sie wirklich in eine Trauergruppe gehen oder sich eine Begleitung holen oder was es sonst noch alles gibt. Bücher lesen. Also ich finde, Bücher sind auch sehr grosse Hilfe. Podcasts ist eine neuere Erscheinung, sind wahnsinnig grosse Hilfe. Sich hören, spüren, fühlen, bewusst werden. Es gibt noch andere, denen ist das auch passiert und die haben etwas darüber erzählt. Und so kann auch ganz viel passieren. Also wir reden mit Hilfe wirklich umfassend, was eine Gesellschaft als Gemeinschaftsgefühl kann bieten, das findet man auch in Büchern und in Podcasts. Und man findet sie ganz viele tolle Angebote, die es heute gibt. Aber manchmal muss jemand den Anfang machen und sagen, hast du schon gehört? Hast du das gelesen? So. ohne den anderen jetzt eben wollen, in die Schiene drücken. Los, du musst so schnell wie möglich wieder fit werden. Das meine ich überhaupt nicht. Ich weiss, wenn ein Kind stirbt, aber auch ein älterer Teil, ist das ein weiterer Teil von meinem ganzen Leben. Aber mit dem kann ich leben. Und das tut mir ab und zu wahnsinnig weh, auch mir heute noch. Nach 25 Jahren gibt es Tage, wo es einfach nur weh macht und ich kann mit dem leben. Das nimmt meinem Leben gar nichts weg. Ich bin einfach ein Mensch, der zwischendurch Schmerzen hat. Also ich meine jetzt Trauerschmerzen. Und ich lebe trotzdem wie andere. Also wir alle können das. Darum sage ich es wieder, wir können das. Aber vielleicht nicht alleine. Wenn ein Kind stirbt, ist das eine Lebensaufgabe für die Eltern. Das ist klar. Das ist richtig
und,
Arbeit.
Ja. Und ich glaube, dein Beitrag dort ist ja auch wichtig, dass du hast ja dann irgendwann entschieden, in deiner Arbeit dich darauf zu konzentrieren, eben Fachleute weiterzubilden. Und wir werden auch in der nächsten Folge, besser gesagt in der übernächsten, Ende Oktober, zum Teil noch über das reden. Es fehlt oft ja Menschen, also es ist jetzt auch keine Anklage, aber es fehlt trotzdem oft auch Menschen, die mit Kindern zu tun haben in unserer Gesellschaft, zum Beispiel in der Schule oder in anderen Institutionen, pädagogische Einrichtungen, auch im Gesundheitswesen fehlt es schon oft ein bisschen am Wissen darüber, erstens, dass Kinder sterben können, und das gar nicht so selten, wie man meint. Und zweitens eben auch darüber, und wie, wenn dann so ein Kind stirbt, wie fangen wir denn das auf? Sagt das in der Klasse mit den anderen Kindern, die mit betroffen sind? Sagt das in der Begegnung mit den betroffenen Eltern und Geschwistern? Dort, glaube ich, auch zeigt sich jetzt, auch je länger je mehr, gibt es ein grosses Defizit. Und dort hast du eigentlich in dem Sinn eins von hoffentlich noch mehr irgendwann wichtige Angebote geschaffen. Und du sagst ja auch explizit, dass mit diesen Formen kann man eben sehr gut auch mit Kindern arbeiten.
Ja, genau.
Können wir auf das noch ein bisschen eingehen? Weißt du, wie kann man denn das Modell einsetzen? Oder überhaupt, wie kann man mit Kindern das Gespräch über Gefühle gestalten? Und wie können vielleicht auch Lehrpersonen dort noch ein bisschen besser gerüstet werden?
Ja, also es ist wirklich, dass ich mit Fachpersonen arbeite, die einfach wie quasi Multiplikatoren sein können. In der Einzelbegegnung, aber eben auch jetzt zum Beispiel bei den Lehrpersonen, immer einen grösseren Verbund. Das ist so weit, nach 10 Jahren oder so ist das wie meine Entscheidung gewesen, dass ich mich auf Multiplikatoren konzentriere, weil die mehr können in der Gesellschaft beitragen. Und eigentlich, ich unterrichte zum Beispiel an der Pädagogischen Hochschule seit 10 Jahren. Die geben wirklich dem Thema 2 Tage im Jahr. Das ist ein Wahlmodul, aber das ist immer voll. Also das Interesse ist sehr gross, der Bedarf auch gross und über die auch Not, dass so junge Lernende oder Studierende sagen, ich will 2 Tage das lernen und dann das Tool auch lernen, eben anwenden. Und dann, ich weiss auch von, ich weiss nicht vor allem, ich komme nicht immer Feedback über, aber ich weiss, dass, wenn sie es brauchen, dass es wirklich ihnen selber die Hilfe gibt oder die Sicherheit können mit Kind, das anzugehen. Also das, für das sind die 2 Tage gedacht. Aber die Kinder selber haben eigentlich gar kein Problem damit. Die Kinder sind total offen und wenn du ihnen eben in die Hand gibst und die merken, es ist dir wirklich auch wichtig, herauszufinden, was machen wir jetzt miteinander? Die sind ja kompetent in ihren Gefühlen grundsätzlich. Dass Kind so schnell einsteigt. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Kind. Ich komme von den Kind die weisesten Antworten über, die es überhaupt gibt. Weil die nicht lange überlegen, oder? Auch für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung funktioniert es ja auch. Also ich habe auch immer wieder Inhouse-Fortbildungen in sozialpädagogischen Institutionen, im Behindertenheim, in Werkstätten und eben auch in der pädagogischen Hochschule. Und die sind so vordergrad raus, die Kinder oder die Erwachsenen mit Beeinträchtigung. Das ist einfach eine Freude. Und wir sind die, die es eben wirklich kompliziert und komisch machen. Wir haben es so gelernt. Jetzt müssen wir es wieder verlernen. Was nicht heisst, dass ich natürlich als Lehrperson oder als Begleitperson Verantwortung trage, was ich mache und wie ich es mache. Und das auch muss können begründen. Darum gibt es einen Lehrgang und ein Zertifikat, dass du wirklich professionell kannst erzählen, nach welchem Modell du schaffst, was der Hintergrund ist und wie du das machst. Also es ist nicht einfach so, wir haben schöne Formen, machen jetzt etwas. Weil du kannst wirklich Kinder früh beibringen, wie sie könnten einem anderen Kind auch noch begegnen und wie sie können Traurigkeit zum Beispiel verstehen. Und wir sind vor kurzem in einer Schule gewesen. Da gibt's glaube ich auch einen kleinen Film auf LinkedIn, auf meinem Profil. Dann hat ein Bub gesagt, und es ist genau ein Kind, das nicht so ist wie die anderen, also ein bisschen speziell. Und er sagt, wann bist du traurig? Also wir arbeiten immer mit den Fragen, die wir in dem Tool haben. Jede Form hat ja auch Fragen dazu. Also wann bist du traurig, ist eine von diesen Fragen. Dann sagt er, ja, also wenn ich eigentlich traurig bin, bin ich gleichzeitig auch wütig. Und das stimmt total. Wir sind immer beides. Wut und Trauer gehören ganz nah zusammen. Oder ein anderer Spruch von ihm ist, er sagt, also wir haben es über das Trösten gehabt. Wie kann man trösten? Wer hat schon mal jemanden getröstet? Wie machst du das? Wie fühlt man sich dann? Also einfach mal ein bisschen darüber reden. Und dann sagt er, auch der gleiche Bub sagt wieder, ja, also so, wenn jetzt bei jemandem jemand stirbt, dann kann man das ja nicht mehr rückgängig machen. Dann habe ich einfach Mitgefühl, sagt mir ein 9-jähriger Bub, wo mir nur gefragt hat, wie tut man trösten. Also im Kind selber sind nicht das Problem. Mhm. Es ist die Frage, wie begegnen wir ihnen? Mhm. Und was bieten wir ihnen an, damit wir Erwachsenen von ihnen etwas lernen können und wir miteinander Sicherheit haben, wir schaffen das. Wir schaffen alles, aber alleine eben vielleicht nicht.
Genau, das mit dieser Sicherheit. Ich finde, das tönt auch bei dieser Antwort von diesem Bub durch. Ich kann ja gar nicht mehr als Mitgefühl haben, aber ja, so aus dem Gefühl vom Vertrauen heraus, dass das auch langt und dass es ja sowieso, man muss irgendwie mit dem zu Schlag kommen. Und man kann auch das Vertrauen haben, dass man es kann. Und wir dürfen auch vertrauen, dass andere Trauernde es werden überleben.
Ja, genau. Das ist gut, oder? Wir werden das überleben. Die Frage ist nur, wie. Also wie jetzt etwas, wo ich zurückschauen kann und davon erzählen kann, hört mir überhaupt jemand zu? Oder ist es etwas, wo man nicht darüber reden kann oder reden darf? Weil ich es nicht aushalte, weil es niemand hören will. Also es ist wirklich ein gesellschaftlicher Teil, ist immer drin. In Süditalien zum Beispiel gibt es den Brauch, wenn jemand gestorben ist, bei einer Familie. Das war jetzt bei meinem Onkel so gewesen. Vor 3-4 Jahren ist seine Frau gestorben, nach langer, langer Demenzkrankheit. Und dann konnte ich das eben selber miterleben. Dann kommt also aus der Nachbarschaft, aus der näherliegenden Nachbarschaft, abgesehen von Familie, die immer kommt, kommen 2, 3, meistens Frauen, aber es kommen auch Männer. Und die kommen immer, ich glaube 40 Tage lang, immer am Abend um 6 Uhr. Das ist wie gegeben, das muss man auch nicht absprechen, das ist einfach so. Um 6 Uhr kommen die und dann kommen sie und schauen und bringen manchmal bis zu essen mit und wie hast du heute den Tag verbracht und so. Also die schauen dafür, dass jemand die erste Zeit nicht allein ist. Egal, ob der will oder nicht. Das ist kulturell halt einfach so. Und dann nachher tun sie dort natürlich den Rosenkranz beten, das ist jetzt der religiöse Teil, was sie haben, schwätzen noch ein bisschen mit dem und dann gehen die wieder. Sie sind nicht lange dort, aber sie kommen jeden Tag vorbei. Und so etwas haben wir da schon auch gehabt, oder? Dass du wie so installierst oder implementierst eine gewisse Fürsorge füreinander für eine erste Zeit. Und wie schaust, oder? Und das ist halt viel weggefallen von dem.
Mhm. Und darum müssen wir jetzt wieder neu lernen.
Ja, und ja, auf neue Art. Ich sage ja nicht, das war früher besser gewesen. Mhm. Aber wir müssen wie auf eine neue Art lernen, wie können wir einander begegnen und auch nicht uns scheuchen, mal läuten und sagen, ich will kommen schauen, wie sie zurechtkommen. Mhm. Das kann man ja fragen daran. Ich kann sagen, ja, komm gut zurecht, adieu. Mhm. Wenn er nicht möchte, aber ich habe gefragt. Und bei den Kindern ist es eben viel einfacher, die wollen das eigentlich alles wissen.
Ja.
Und dann fragen die Eltern, ja, können wir das Kind mitnehmen an Beerdigung? Das ist erst 5 oder so. Und jetzt ist die Frage, wer hat jetzt Angst davor? Oder? Und dann würde ich sagen, ja, wenn das Kind möchte, sie können es auch ermutigen, also ich würde es ermutigen, der Grosspapi oder so wird beerdigt und dann machen wir das und das muss es einführen. Und dann sollte man dafür sorgen, dass jemand da ist, im Fall dem Kind langweilig wird, dass es mit dem Kind raus kann, ohne selber jetzt müssen alles verpassen. Man muss es ein bisschen organisieren, aber bringt doch das dem Kind bei, was genau ist, wieso brüllen die jetzt alle und.
Redet.
Aber da gibt es wirklich heute viele schöne Sachen, gute Bücher und ich entdecke also immer wieder mit viel Freude, was sich alles entwickelt hat.
Ja, in dieser Zeit. Ja, das glaube ich dir. Ich habe noch 2 Fragen. Eine betrifft das Gefühle-Leben-Lernen-Modell ganz praktisch. Wir haben nämlich jetzt ganz viel darüber geredet und wir haben auch immer gesagt, es gibt 5 Gefühlsqualitäten, aber wir haben gar nicht gesagt, welche das sind. Zähl doch schnell auf, welche sind die Gefühle, wo man kann sortieren kann.
Ja, also das Erste, wo wir immer damit anfangen, ist das Herzgefühl. Und das meint, mit dem Herzgefühl ist gemeint, also mit dieser Qualität von diesem Gefühl, Herzgefühl ist gemeint, den eigenen Platz in seinem Herz haben und allen anderen auch einen Platz im Herz geben. Was auch natürlich die Verstorbenen einschliesst. Und durch das mit sich selber verbunden sein und mit denen oder jedem, wo man liebt oder geliebt hat. Das ist so die Qualität vom Herzgefühl. Und da muss man etwas mehr noch darüber wissen und auch noch etwas lernen. Wie kann man das machen, dass man mit dem Gefühl wirklich verbunden ist? Das ist ja nicht etwas Theoretisches. Dann haben wir das Wutgefühl, auch als Qualität, weil es eine riesige Spannung von einem Ärger bis zum weiss nicht was, Amoklauf. Und dort drin, wie die Qualität oder die finden, wie kann ich meine Grenzen schützen oder wahren. Es geht bei Wutgefühl um Grenzverletzungen. Und darum ist es auch ganz nahe bei der Trauergefühl, das wäre die nächste Qualität, wo es ja darum geht, dass etwas nicht so ist, wie es müsste sein. Immer dann haben wir das Gefühl. Das ist eben bei der Wut ähnlich. Es ist aber eine andere, es hat eine andere Energie. In der Wut kommt man ganz viel Energie über zum Herstehen und das umsetzen. Und in der Trauer ist es eher anders, da geht die Energie weg, damit man eben kann, ich sage jetzt das Wort loslassen nicht so gern, aber es ist wirklich so, die Energie geht wie weg, damit ich wie kann wahrnehmen, dass etwas nicht so ist, wie es ist und ich mich aber nicht so dagegen wehre.
Dass man sich wie kann verabschieden.
Ja, es hilft einfach, um auch überhaupt zu realisieren, da verändert sich gerade etwas und ich muss das gestalten. Es geht immer um Gestalten. Und dann haben wir den Teil von dem Gemeinschaftsgefühl, ganz nahe bei dem Trauergefühl. Gemeinschaftsgefühl, wo ich dazugehöre, mich eingebunden fühle, wertgeschätzt bin, mich engagieren für etwas. Also eben, wenn ich zu einem Nachbar gehe, der eben gestorben ist, dann biete ich dieser Person eigentlich ein Gemeinschaftsgefühl an. Ob sie es dann nimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Wenn ich in eine Trauergruppe gehe, erleben wir Gemeinschaftsgefühl, weil wir alle etwas ähnlich sind. Also Gemeinschaftsgefühl heisst, ich bin dabei, ich fühle mich angenommen und ich engagiere mich für etwas. Gemeinschaftsgefühl hat immer mit Engagement zu tun. Und dann das Fünfte ist eben Triumphgefühl. Nicht so normal, üblich bekannt, dass in einem Trauerprozess auch, oder in einem Abschiedsprozess oder Lebensprozess, Triumphgefühle eine wichtige Rolle spielen. Und das meint, immer dann, wenn mir etwas gelungen ist oder wenn ich über meine Grenzen ausgewachsen bin. Und das passiert eben in einem Trauerprozess ganz extrem, dass man über seine Grenzen muss auswachsen. Du weißt ja nicht, wie es wird. Du weißt ja nicht, ob du das überlebst. Du hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll und stehst trotzdem am Morgen auf. Nur schon das ist ein Triumph, oder? Und überlebst irgendwie den Tag und dann wieder einen und wieder einen. Und das hat ganz viel mit Triumph zu tun, wenn es einmal erlaubt wäre, sagen, ich habe es bis dahin schon geschafft. Also der Teil ist sehr unbekannt und ist ein wichtiger. Und vielleicht ein Jahr später schaue ich zurück, dann müsste eigentlich Triumphgefühl dürfen erlaubt sein und auch gelebt werden und feiert werden. Mit allen anderen auch. Und diese 5 Qualitäten zusammen findest du in jedem Prozess. Wenn man sie dann kennt.
Ja. Ja. Danke. Und dann habe ich noch mal eine letzte Frage. Wann hat dir dein eigene Modell zuletzt selber geholfen?
Gerade jetzt. Also nicht jetzt bei unserem Podcast, sondern gerade die letzten Tage. Aber ich kann noch, vielleicht noch ein besseres Beispiel bringen. Ich habe vor 2 Monaten meinen Fuß gebrochen. Ja, und es ist überhaupt nicht so gewesen, wie es geplant war. Und es hätte auch nicht so werden sollen. Und das ist jetzt natürlich nicht ein riesiger Trauerfall. Aber ich habe genau mit meinen eigenen Methoden oder mit meinem Gefühl die grosse Veränderung, es hat schon eine grosse Veränderung gegeben. Ich war 6 Wochen komplett blockiert gewesen. Mit dem konnte ich so schnell auf ein Level kommen, dass es einfach nur gut war. Trotz Schmerzen und allem anderen auch noch. Also ich selber brauche es immer. Ich selber brauche es ständig. Im Kleinen, es gibt ja so Mikrotrauer. Und im Grossen sowieso.
Ich habe einen neuen Begriff gelernt. Mikrotrauer.
Mikrotrauer und Megatrauer.
So Mikro und Mega.
Ja, Mikro sind so die kleinen Sachen.
Ja.
Die auch dürfen sein.
Ja.
Traurig sein. Aber es geht halt schneller und es ist jetzt nicht so existenziell. Aber So, und natürlich, eben, der 25. Todestag von meiner Tochter war. Aber dort habe ich das Modell gar nicht so gebraucht, sondern ich war einfach erfüllt von Fülle. Wenn man so, je älter man wird, umso mehr hat man zur Verfügung den roten Faden, was alles möglich war in dieser Zeit und wo mich das auch hergebracht hat. Das war ja nicht so geplant, wo ich heute bin.
Aber es ist wunderbar, was du daraus gemacht hast und was du anbietest, was du zu bieten hast, und auch, was du auch an Raum gibst und zuhörst. Und ich danke dir von Herzen für das. Danke auch für das Gespräch, dein Teilen und wünsche dir alles, alles Gute.
Danke dir auch für das, was du machst, auch. Ich finde es unglaublich wichtig und wertvoll. Ich erzähle auch jedem davon.
Schön.
Und danke für das Gespräch und für die Einladung und für deine achtsamen Fragen, die es möglich gemacht haben, dass wir auch so weit und so tief haben können gehen, auch in der letzten Folge. Ja, machen wir weiter.
Ja, das machen wir.
Gibt's danke. Danke ja, dir, Elena. Danke.
Danke, Monika.
Das war der zweite Teil vom Gespräch mit Monika Lanoce. Den Link zu ihrer Schule für Trauerbegleitung und zu ihrem Modell Gefühle leben lernen findest du in den Shownotes. Den ersten Teil dieses Gesprächs findest du genau da, wo du jetzt den Podcast hörst. Wenn du weitere Folgen vom letzten Stündli nicht möchtest verpassen, dann abonniere doch den Podcast direkt in deiner Podcast-App, dann weisst du immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Und du gibst mir außerdem mit dem auch ein Zeichen, dass dir das letzte Stündli gefällt und du machst mir damit natürlich eine grosse Freude. Um hin und wieder etwas von hinter den Kulissen zu hören oder eben zu lesen, abonnierst am besten den Newsletter vom letzten Stündli. Auch zu dem findest du den Link in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Für diese Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Danke vielmals. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Mehr dazu findest du unter onda-productions.ch. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.